willkommen bei arbeiterkind.de, der Podcast. Mein Name ist Jana Espenlaub, ich bin hauptamtliche Mitarbeiterin im arbeiterkind.de Büro in Stuttgart und dementsprechend haben wir heute wieder einen Gast aus Baden-Württemberg, nämlich Stanislava Schwalme. Hallo Stani.
Hi.
Hi. Ja, Stani, du bist Soziologin, du hast als erste Akademikerin der Familie den Berufseinstieg gemeistert, worüber wir auch noch sprechen wollen, und du bist auch Startup-Gründerin. Und wir kennen uns, weil du dich schon wirklich lange bei arbeiterkind.de engagierst und einfach auch eine spannende Bildungsgeschichte hast, wie ich finde. Und ich freue mich, dass du heute Zeit hast und wir darüber miteinander sprechen können.
Ja, danke schön, dass ich heute hier sein darf und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Und bevor wir mit der Geschichte starten, habe ich natürlich wieder ein kleines Warm-up dabei. Wir haben 10 Fragen, die kannst du gern mit einem Wort oder vielleicht auch einem kurzen Satz beantworten. Bist du startklar?
Ja.
Gut. Uni oder Fachhochschule?
Uni.
Erster oder zweiter Bildungsweg?
Erster.
Studienfachwechsel, ja oder nein?
Nein.
Klausuren oder Hausarbeiten?
Definitiv Hausarbeiten.
Vorlesung oder Seminar?
Seminar.
Regelstudienzeit, ja oder nein?
Nein.
Notizen mit Tippen oder mit Schreiben?
Ich habe sehr viele Notizbücher.
Okay. Homeoffice oder Büro?
Beides, halb-halb tatsächlich. Halb.
Kantine oder Pausenbrot?
Pausenbrot.
Früher Vogel oder Nachteule?
Ja, kommt drauf an, wen man fragt. Ich würde sagen, eigentlich früher Vogel.
Okay, ja, das war's schon. Du hast ja Soziologie studiert und das wäre jetzt auch meine erste Frage, wie kommt man denn auf dieses Studienfach, gerade wenn du aus deiner Familie ja die Erste bist, die studiert, an der Uni, was wir jetzt gerade auch erfahren haben, das heißt so ganz direkt, wie kam es dazu, möchtest du dazu was erzählen?
Ja, sehr gerne. Das ist eine sehr gute Frage, weil mich die ersten 3 Jahre im Bachelor auch jeder gefragt hat, Soziologie, was macht man damit? Und dementsprechend kam die Frage schon oft auf und ich finde es aber immer wieder auch wichtig. Ich glaube, man kann so rückblickend sagen, Ausschlussverfahren. Ich habe direkt nach dem Abi mich umgeschaut, was es hier in meiner Region gibt, weil ich erstmal pendeln wollte und habe dann mit wenig Ahnung mich an ein paar Hochschulen und Unis beworben und habe dann tatsächlich keinen Platz bekommen im ersten Jahr und hatte dann ein unfreiwilliges Gap Year. Und in diesem Jahr habe ich keine fancy Reisen gemacht tatsächlich, so kleinere Ausflüge ja, aber ich habe vor allem viel gearbeitet und Praktikas gemacht und habe da versucht rauszufinden, was mache ich denn jetzt und wie geht das eigentlich, was ich da vorhab. Und das war ein sehr, sehr holpriges und auch herausforderndes Jahr sozusagen für mich, weil ich lange nicht wusste, wohin und wie. Und dann habe ich, es gibt diesen Studienführerordner, also dieses eine Heftchen, weiß nicht, ob dir das was sagt, was man manchmal in der Schule bekommt, wo so alle Studiengänge und alle Ausbildungen in Deutschland drin sind. Zumindest gab es den damals. Und ich habe das einfach durchgeblättert und bei den meisten Sachen mit, dachte ich mir, da bin ich nicht gut genug. Ich hatte ein durchschnittliches Abi und entweder der NC oder auch sonst inhaltlich passt das eigentlich nicht. Und die Soziologie davon hatte ich davor noch nie gehört. Und dann habe ich diesen Abstract gelesen und so dieses zu verstehen, warum, wer, wie dazu kommt, welchen Platz auf unserer Welt zu haben, das fand ich total interessant. Und soziologisch gesehen würde man sagen, die Frage nach der sozialen Ordnung hat mich dahin gebracht. Und damals habe ich das natürlich noch nicht so formuliert.
Ja, aber du bist auf das Fach gekommen und sich dann aber zu entscheiden, das will ich jetzt studieren, vielleicht auch ohne im Voraus zu wissen, was du damit machen würdest, oder hattest du schon eine klare Vorstellung davon?
Nee, das eigentlich nicht. Mich hat es erstmal interessiert und dann dachte ich, ich werde schon gucken, was ich damit mache.
Es ist auch mutig. Es ist auch mutig, weil du bist quasi deiner Neigung und deinem Interesse in dem Moment gefolgt und hast gedacht, ja, wird schon was hinten bei rauskommen. Ich bin selber auch Geisteswissenschaftlerin, mir ging es teilweise auch so. Und du hast ja in Heidelberg studiert, das weiß ich von dir. War das denn ein weiter Weg, ein großer Schritt nach Heidelberg zu gehen? Oder kommst du aus der Region? Musstest du umziehen?
Klares Jein. Ich bin im ersten Semester gependelt und habe mir danach geschworen, das nie wieder zu machen. Ich bin von Karlsruhe nach Heidelberg gependelt, aber von einer sehr ländlichen Region, also mit vielen Umstiegen und Fahrrad und S-Bahn und Regiobahn und so weiter. Das waren sehr lange Tage. Also das erste Semester war sehr geprägt davon. Und ich dachte mir am Anfang, dass ich damit Geld spare und dass ich damit auch zu Hause noch unterstützen kann. Und ich hatte da so eine Rolle, in der ich einfach nicht weg wollte und dann aber nach dem ersten Semester gemerkt habe, das geht nicht. Und gleichzeitig hatte ich durch das erste Semester, dadurch, dass ich so viel gependelt bin, mich Freunde in Heidelberg kennengelernt, bei denen ich oft übernachtet habe. Und so kam ich dann auch auf das Wohnheim, in das ich dann gezogen bin. Da waren die Mieten sehr günstig und die Menschen sehr nett. Und dann bin ich dahin und damit bin ich dann quasi in den Studienort auch gezogen.
Und hattest du schnell den Eindruck, ich habe das richtige Studienfach für mich entdeckt?
Definitiv. Also ich würde es auch immer wieder machen und ich war sehr happy von Anfang an mit dem Studiengang.
Und wie hast du dir dein Studium finanziert?
Ich habe in dem Jahr dazwischen Rücklagen aufgebaut, weil ich gar nichts an Geld hatte und auch wenig Ahnung davon, wie ich mir das finanzieren kann. Und ich hatte auch große Sorgen, dass das Geld nicht reicht. Das heißt, ich hatte keine realistische Vorstellung davon und habe dann versucht, davor Geld zu sparen. Und habe dann relativ schnell dann auch BAföG beantragt. Ich habe das ganze Studium nebenbei gearbeitet, eigentlich durchgängig. Die ersten Jahre alle möglichen Jobs und dann später war ich an der Uni und war dort Hiwi und dort war ich dann auch sehr lange. Und dann war das auch fachgebunden sozusagen, aber hauptsächlich tatsächlich durch Nebenjobs. Ja.
Und hast du mal darüber nachgedacht, dich für ein Stipendium zu bewerben?
Ich bin davon ausgegangen, dass ich nicht die Kriterien erfülle, eigentlich die ersten Semester. Deswegen habe ich darüber gar nicht nachgedacht. Ich bin eigentlich den Klischees gefolgt von, muss man gut für sein, muss man in irgendwas besonders gut sein und Soziologie ist nicht Mathe. In meinem Kopf zumindest war das ganz klar, dass kein Stipendium das abdeckt. Und heute würde ich das auf jeden Fall anders sehen. Damals habe ich dann aber im Wohnheim das ein oder andere Gespräch mitbekommen von Menschen, die auch so Auswahlsitzungen gemacht haben, dann später, also höhere Semester. Und dachte mir, da passen aber eigentlich ein paar Sachen und eigentlich könnte ich da ja Anspruch drauf haben oder könnte da auch für qualifiziert sein. Und irgendwie habe ich drüber nachgedacht. Ich habe mich aber tatsächlich nie getraut, mich zu bewerben. Und gleichzeitig hat mich das auch zur Arbeit gebracht. Also ich wollte mich dann informieren. Da war mein Studium schon relativ fortgeschritten. Darüber kam ich zur Arbeit, weil ich mal fragen wollte, wie das eigentlich funktioniert mit Stipendien.
Es klingt so, dass du im Studium schon einfach durch die Kommilitoninnen und Kommilitonen, die du kennengelernt hast, durch das Wohnheim und dann auch durch Arbeiterkind.de auch so ein Netzwerk dir aufgebaut hast.
Ja, definitiv. Also das war, glaube ich, das, was mich auch durchs Studium mit am meisten getragen hat, was mir am meisten geholfen hat. Ich komme eigentlich aus einer, was viele Menschen haben und ich glaube gerade in dem Arbeiterkontext auch dann viele oder die meisten vielleicht sogar, dass man alles alleine schaffen muss. Und ich war auch sehr Zähne zusammenbeißen und durch und das muss man schaffen und das schaffe ich schon irgendwie. Die anderen schaffen das ja auch. Und dann hatte ich aber das Glück, um mich herum tolle Menschen zu haben und die mich zum einen mich unterstützt haben, von denen ich aber auch viel lernen und erfahren konnte, wie es bei denen so ist. Und dann wurde es alles so ein bisschen gemeinsamer. Und damit hat es viel, viel durchs Studium getragen. Und ich würde sagen, das ist auch was für mich mit am wichtigsten war, diese Community zu haben, sich da auszutauschen, gerade bei Arbeiterkind in den lokalen Gruppen dann auch zu die anderen Geschichten zu hören und zu wissen, hey, anderen geht's auch so und das ist die Lösung oder das sind die Lösungen, die es gibt oder die Möglichkeiten. Da habe ich einfach viel Zuspruch und auch viel Austausch erfahren, der mir dann wiederum weitergeholfen hat. Ich habe dort zum Beispiel auch dann eine Freundin kennengelernt, über die ich dann an die Uni kam und dort dann den Job bekommen habe. Und so hat sich das mit Arbeiterkind auch häufiger ergeben. Und auch mit dem Wohnheim bin ich auch jetzt noch nach meiner Studienzeit engagiert, weil mich diese Zeit so geprägt hat.
Gibt es noch weitere Dinge, die dir im Studium besonders geholfen haben? Oder vielleicht auch was du früher gern gewusst hättest oder anderen als Tipp mitgeben würdest?
Tatsächlich eine Sache, die ich mir auch so überlegt habe, die mir irgendwann aufgefallen ist, dass Stressmanagement nichts Esoterisches ist. Also, dass man auch sich damit auseinandersetzen kann und sollte, wie man so seine Zeit einplant, was man wie macht, um alles zu schaffen, gerade wenn man jetzt, so wie ich in dem Fall, Vollzeit studiert, nebenbei arbeitet, sich engagiert und ja auch sonst irgendwie Sachen für sich und mit anderen machen möchte, dass man das alles schafft und dass dann auch ja man dementsprechend zufrieden mit den Ergebnissen ist. Und da ist schon gut, sich damit mal auseinandergesetzt zu haben. Und das hat mir sehr geholfen. Und das hätte ich aber auch gerne früher gewusst, dass das vollkommen normal und in Ordnung ist. Also so ganz klassische Soft Skills sozusagen auch. Aber da insbesondere auch so Zeitmanagement musste ich quasi gezwungenermaßen von vornherein viel lernen. Aber gerade das Stressmanagement, dass das nichts Verwerfliches ist, sondern eher was Gutes.
Und wodurch hast du das gelernt oder hast du da irgendwelche Tools genutzt oder Bücher gelesen oder wie bist du da rangegangen?
Ja, tatsächlich viel Bücher gelesen, zwischendurch auch mal YouTube-Videos, mittlerweile dann jetzt auch Podcasts. Ich glaube, das ist so ein kontinuierlicher Prozess. Und da habe ich dann immer wieder mal, ich habe irgendwann festgestellt, dass es für alles irgendwie auch in der Uni-Bib Bücher gibt, wo man dann mal auch nachschlagen kann. Und so habe ich dann verschiedene Ressourcen eigentlich genutzt, um drumherum für mich gute Wege zu finden.
Und du hast ja nach dem Bachelor auch noch den Master gemacht. Ja, war das für dich sehr klar, dass du jetzt auf jeden Fall noch den Master machen möchtest? Oder hast du gezögert, gedacht, ich muss erst mal arbeiten gehen? Oder war dein Geld, also hattest du genügend Geld, um weiter studieren zu können? Vielleicht kannst du zu diesem Übergang noch was erzählen, weil der ist ja auch so, dass, wenn man sich unseren Bildungstrichter anschaut, dass das da ja auch die Dropout-Rate bei den Nicht-Akademiker-Kindern einfach höher ist und sich einige dann dagegen entscheiden, noch im Master zu studieren.
Die erste Frage, die ich mir gerade gestellt habe, wann? Also am Anfang vom Studium auf gar keinen Fall. Also ich war definitiv kleine Schritte, Step by Step, erstmal der Bachelor und dann weiter gucken, wenn ich den überhaupt schaffe. Also da war auch eine große Selbstwertfrage dahinter. Aber als ich dann am Ende vom Bachelor war, war es eigentlich relativ klar, dass ich mit dem Master weitermache, weil ich irgendwann im dritten, vierten Semester herausgefunden habe, dass mir das Prüfungsformat Klausuren gar nicht so gut liegt und dafür Hausarbeiten umso mehr, dass ich mich gerne in Themen einarbeite und die länger auch analysiere, mit denen ich mich dann, ja, für die ich mich dann auch interessiere, die ich mir auch selber aussuchen kann aus Seminaren. Und das hat mir total Spaß gemacht und für mich war dann klar, den Master, ich wusste dann, was mich interessiert und wie ich gut arbeiten kann und das wollte ich dann auch weitermachen. Ja. Genau, und deswegen habe ich dann den Master sozusagen oben drauf gesetzt. Mit der Geldfrage ist eine sehr gute Frage, weil man ja gerade so die BAföG-Finanzierung in Regelstudienzeit bekommt und danach eben nicht mehr. Beziehungsweise, also es gibt grundsätzlich auch den Anspruch, aber unter bestimmten Voraussetzungen. Und die habe ich nicht erfüllt und ich habe auch die Regelstudienzeit nicht erfüllt durch die vielen Sachen, die ich drumherum gemacht habe. Das war für mich tatsächlich nie ein Thema, also für mich im Kopf. Aber finanziell ist es natürlich schon eine Sache, weil man dann dieses Jahr anderweitig stemmen muss und danach wiederum ja auch wartet, bis die Förderanträge neu bewilligt werden und da ja auch nochmal dann in Vorleistung gehen muss. Das heißt, es waren so ungefähr 1,5 Jahre, die finanziell echt schwierig waren. Also ich habe mir weniger Sorgen um den Master selbst gemacht, weil ich wusste, da kommt die Finanzierung wieder, als dann um die Zeit dazwischen sozusagen, also zwischen Regelstudienzeit und dann dem Masterstart. Aber es ging gut und das war dann auch, am Ende war das auch klar, dass ich das so machen möchte.
Und jetzt für diese Zeit, wo es eher knapp war, hast du da irgendwie einen heißen Tipp, wie man da durchkommt? Hast du dir noch einen Job gesucht oder hast du...
Ja, also ich beneide tatsächlich nicht die Menschen, die jetzt anfangen, um den Wohnraum und die Preise, muss man schon sagen. Also die Wohnheime, in denen ich gewohnt habe, waren auch dadurch so günstig, weil es Wohnheime waren. Also ich glaube, ich habe mich sehr viel mit Budget und Finanzen auseinandergesetzt. Also gerade so die finanzielle Bildung, die man in der Schule ja nicht unbedingt lernt und die auch im Studium dann auch kein Bestandteil so ist, damit habe ich mich neben dem Studium viel auseinandergesetzt. Und ich glaube, so ein wirklich sich damit auseinanderzusetzen, gut mit seinem Geld umzugehen und vielleicht auch, ja, ich war in den Semesterferien nicht groß irgendwo fancy reisen, würde ich sagen, zum Beispiel. Und ich habe eben dann kontinuierlich gearbeitet und dann geht es schon. Eine Sache, die vielleicht, ja, also es gibt ja auch zum Beispiel das Kindergeld, auf das man ja grundsätzlich, das man auch kriegen kann, wenn man das quasi nicht zur Verfügung hat, dann kann man das ja auch rechtlich machen. Ich habe noch persönlich von niemandem gehört, der das tatsächlich so auch eingefordert hat. Auch ich bin davor zurückgeschreckt. Und genau, also das ist auf jeden Fall was, da gibt es verschiedene Hilfen. Ich bin gerade am Überlegen, das ist für mich gefühlt schon so lange her gerade, obwohl es gar nicht so lange her ist, aber es gibt ja auch Wohngeld beispielsweise, was man dann beantragen kann. Also ich glaube, den Tipp, den ich geben würde, ist wirklich umhören. Was gibt's auch gerade, wenn man eben so ein Netzwerk hat wie Arbeiterkind, sich da fragen, rumfragen und gucken, was sind meine Möglichkeiten. Manchmal ist das, was man da mehr an Zeit quasi braucht, das, was einem später dann auch hilft, durch diese Zeit dann auch durchzukommen.
Ja, auf jeden Fall gerade ein super Tipp, sich nochmal umzuhören in so einer Situation. Gerade obwohl man vielleicht eigentlich gerade angespannt und gestresst ist und viel auf der Liste hat. Ich weiß auch, dass es bei den Studierendenwerken, dass man da auch gut nachfragen kann, ob es manchmal noch Darlehen gibt, um die Studienabschlussphase zu meistern, wenn eigentlich klar ist, das Studienende ist schon in Sicht. Ja, aber du bist ja dann schon in den Master hast du dann schon gemacht, auch mit einem Fokus und mit Schwerpunkten, die du schon vielleicht wusstest, welche Themen interessieren mich besonders, hast du gerade erzählt. Und dann ist ja auch klar, es ist eine überschaubare Zeit und danach kommt das große Thema, der Berufseinstieg. Ab wann hast du dir darüber Gedanken gemacht? Bist du das strategisch angegangen oder hast du gesagt, ich mache jetzt erstmal die Masterarbeit fertig und danach fange ich an?
Ich glaube, ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs darüber nachgedacht, dass ich eigentlich sagen würde, ich hatte an vielen Stellen Glück. Und das ist so die klassische Imposter-Antwort. Ich hatte zwar schon an vielen Stellen Glück, aber an vielen Stellen habe ich auch, glaube ich, ganz gute Entscheidungen getroffen. Und ich habe zum Beispiel eben dann die Freundin kennengelernt, über die ich an ein Institut kam, an dem ich in die Forschung gehen konnte und dort quasi als Hiwi angefangen habe. Ich war dort über 5 Jahre insgesamt vom Bachelor über den Master dann bis auch zur wissenschaftlichen Mitarbeiterin am Anfang. Und also quasi am Anfang des Berufseinstiegs. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, die Projekte, die ich sowieso schon begleitet habe, weiter zu begleiten. Das heißt, mein Berufseinstieg im ersten Schritt direkt nach der Uni war relativ sanft dadurch. Ich wusste zwar, dass ich langfristig nicht die klassische Karriere an der Uni anstreben möchte und da bleiben möchte, sondern die Themen, die ich dort die Projekte, in denen ich dort gearbeitet habe, die waren sehr interdisziplinär, die haben mich total interessiert. Und für mich war, um deine Frage auch zu beantworten, ab wann habe ich das erste Mal drüber nachgedacht? Ich würde sagen, ich hatte das Glück, dass ich in meinem ersten Job gemerkt habe, der Job macht mir Spaß, die Inhalte machen mir Spaß, vielleicht in einer anderen Institution. Und damit war dann klar, was ich inhaltlich machen möchte und wie ich drumherum gucken kann. Und ich habe im Master, ich bin großer Fan von den Angeboten und ich habe die auch sehr gerne wahrgenommen von den Unis, von jetzt auch Arbeiterkind, was Berufseinstieg angeht. Es gibt bei uns gab es ein Career Center, da gab es dann Veranstaltungen. Es gab bei Arbeiterkind eben Veranstaltungen und ich habe in meinem vorletzten Mastersemester, also bevor ich angefangen habe, die Masterarbeit zu schreiben, habe ich mir so einen kleinen Plan geschrieben, so wie so ein Seminarplan, nur für den Berufseinstieg und habe mir die Seminare rausgesucht, die für mich, die ich dachte, das brauche ich, da brauche ich
ja, irgendwie stark. Mehr
Infos. Genau.
Und das heißt, du hast auch bei unseren Online-Veranstaltungen von arbeiterkind.de zum Berufseinstieg teilgenommen, hast du auch das Berufseinstiegs-Mentoring genutzt?
Ja. Genau, da habe ich das habe ich dann auch gemacht und habe da erst eine Dame kennengelernt, die mir vor allem, was die persönliche Entwicklung angeht, sehr weitergeholfen hat, weil ich tatsächlich sehr lange oder am Anfang vor allem sehr lange mir Gedanken gemacht habe zu diesem Karrierebegriff. Ich bin kein klassischer Leistungsmensch. Ich habe jetzt nicht im Kopf gehabt, was jetzt in den nächsten 10, 20, 30 Jahren passieren soll oder welche Direktorin ich irgendwann sein möchte. Das war irgendwie nicht so für mich vorstellbar und deswegen habe ich mich da erstmal damit beschäftigt, was möchte ich eigentlich machen und was sind so meine beruflichen Ziele im Leben. Also für mich war ganz lange ein klares Ziel der Studienabschluss, weil ich mir davon eine Sicherheit erhofft habe auch und eine Perspektive im Leben so beruflich und dann kam der Abschluss und der Abschluss war sehr gut. Und dann war die Frage, was mache ich jetzt damit und was interessiert mich eigentlich? Und da habe ich mich mit dem Mentoring viel mit beschäftigt. Genau. Und dann hatte ich die ein oder andere Joberfahrung und danach hatte ich dann auch nochmal eine andere Mentorin und mit der haben wir eher so Hard Facts, würde ich sagen. Also wo kann ich was recherchieren, welche Unternehmen könnten spannend sein und so weiter. Genau, also es war unterschiedlich.
Und jetzt hast du gesagt, du hast dann schon die ein oder andere Joberfahrung gemacht. Und was hast du denn jetzt für einen Job gefunden? Ist der Job, den du jetzt hast, ist es der Traumjob? Ist es der passende Job?
Ich weiß gar nicht, ob man das, ob man öffentlich dieses Geheimnis lüften darf oder nicht. Ich habe jetzt nämlich die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, dass wenn man die, also die letzten Jahre klingt viel, ich bin jetzt seit 2 Jahren aus der Uni draußen und wenn man so in den Endzügen des Studiums ist, dann sind alle oder viele, die ich kennengelernt habe, so total ja, euphorisch und vielleicht auch ein bisschen naiv und mal gucken, was es so bringt. Man geht davon aus, dass die Jobwelt ein Willkommen heißt, sagen wir mal so. Das tut sie auch manchmal. Aber gleichzeitig muss man sich da schon auch ein bisschen dahinter klemmen. Und ich habe, wenn ich mich dann mit Leuten unterhalten habe, die schon 2, 3 Jahre im Beruf sind, dann war das ein sehr viel entspannteres, ach ja, jetzt probier mal 2, 3 Jobs aus und irgendwann findet man so das für sich. Also die ersten müssen es auch gar nicht sein. Und das hätte ich, glaube ich, gerne auch ganz am Anfang gewusst. Ich war in der Forschung, wie gesagt, super zufrieden, wollte aber nicht in die Forschung selbst, sondern mich mit den Inhalten auseinandersetzen. Da ging es viel um Reallabore und soziale Innovationen und das gemeinsame Miteinander zukunftsfähig zu gestalten. Das fand ich schon sehr spannend. Ich wollte dann, weil ich eben auch viel ehrenamtlich gemacht habe, das in der NGO auch nochmal ausprobieren und bin da ins Hauptamt eingestiegen, nicht bei Arbeiterkind, bei einer anderen Organisation. Und das hat dann aber an verschiedenen Stellen nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich mich nochmal umgeschaut, welche Möglichkeiten gibt es noch und bin bei einem Sozialunternehmen gelandet. Also die Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Sozialen, würde ich sagen. Und da bin ich jetzt sehr zufrieden. Das ist so das Format, das für mich auch sehr gut passt. Ich bin da zuständig für die Weiterbildungsprogramme in der Schulbegleitung und da kann ich Sachen entwickeln und mit aufbauen und das macht Spaß, es ist abwechslungsreich, es fordert mich viel, aber nicht zu viel und damit bin ich jetzt eigentlich an einem Job angekommen, mit dem ich sehr zufrieden bin, was auch finanziell, weil wir immer wieder von Finanzen auch jetzt gesprochen hatten in unserem Gespräch, für mich was ganz Neues ist, dass ich habe jetzt tatsächlich vor einigen Monaten das erste Mal einen unbefristeten Vertrag unterschrieben und ich arbeite seit 10 Jahren jetzt fast, 9, 10 Jahren sowas, eigentlich, um mir mein Studium zu finanzieren und so weiter. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich was habe, wo ich sage, okay, und hier bin ich jetzt erstmal. Und das ist natürlich auch eine Form der Sicherheit, die neu ist, die ich auch im Moment sehr genieße.
Ja, jetzt hast du das gerade so ganz gut gesagt, finde ich, dass du dir diese Gelassenheit, man kann hier erstmal 1, 2 Sachen auch ausprobieren, bevor man wo ankommen kann, dass du dir das vielleicht schon früher gewünscht hast. Das ist nämlich jetzt auch so eine Frage oder eine Phase, die mich interessieren würde, weil in dem Moment fühlt sich das ja nicht so an. Also in dem Moment bin ich ja erstmal in einem Job drin, bei dem ich merke, oh hoch, das ist es nicht. Und wie ist es dir gelungen, dann zu sagen, na gut, dann probiere ich halt was anderes aus und nicht zu denken, oh, ich habe jetzt hier irgendwie, ich bin jetzt hier gescheitert, sondern zu sagen, ich sehe das als eine Lernerfahrung und es kommt der nächste Schritt.
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich schon zum Glück an dem Punkt, an dem ich selber kein Problem damit hatte, andere um Hilfe zu fragen. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt dann schon gelernt gehabt und damit habe ich mich einfach ganz viel umgehört, habe mit Leuten gesprochen und es gibt ja den Begriff der Resilienz auch und ich glaube, ich würde mich selber, wenn mich jemand danach fragt, eher als sehr dickköpfig beschreiben. Ich habe das versucht dann zu analysieren und zu schauen, was gefällt mir gerade nicht, was passt auch gerade nicht, was kann ich auch ändern daran. Bin dann auch ins Gespräch gegangen mit dem Team und habe dann geschaut, was es für Perspektiven gibt und ob man mit den Lösungen so gut arbeiten kann und habe dann versucht sozusagen erst eine Lösung zu finden und als das eben nicht möglich war, habe ich überlegt, was dann die Lösung sein kann. Und in dem Fall war es eben die, mich weiter umzuschauen. Ich hatte das große Glück auch an der Stelle, und auch da ist es wieder nicht nur Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt, dadurch, dass ich direkt nach der Uni in der Forschung war, auch direkt schon Rücklagen hatte. Das heißt, ich hatte keine finanziellen Sorgen, aus einem Job rauszugehen, ohne direkt einen neuen zu haben. Das hat sehr geholfen, einfach um nachts ruhig zu schlafen, wo man dann wieder beim Stressmanagement ist. Genau, und damit konnte ich mich drauf verlassen. Ich habe sehr gut auf das gehört, was Menschen um mich herum sagen. Ich hatte eine Kollegin, die zu mir meinte irgendwann, ja, Projekte, Projektarbeit, da ist es immer gut, irgendwie 3 bis 6 Monate Rücklagen zu haben, weil man nie weiß, wann der nächste Job kommt. Und das war ein sehr, sehr guter Rat, den ich seitdem auch ziemlich befolge und wo gerade jetzt am Berufseinstieg das auch nochmal wichtig war. Und damit hatte ich die Freiheit und die Möglichkeit und die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Zu deiner zweiten Frage oder zum zweiten Teil der Frage, dass man da nicht selbst versagt hat, ja, das ist ein großes Thema, definitiv. Ich habe das viel mit mir selbst ausgemacht, vor allem mental, und habe dann bin dann aber wieder ins Gespräch gegangen und irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, hat mir so ein bisschen den Druck rausnehmen können, zu sagen, und der dritte Job muss es jetzt nicht bis zur Rente sein. Weil ich hatte den Anspruch, jetzt habe ich ja schon 2 Stellen probiert, jetzt muss es ja irgendwie klappen, weil sonst was, ist die Frage. Und da habe ich das dann irgendwann verstanden gehabt, und damit konnte ich auch mit einer Gelassenheit dann sozusagen in den nächsten Job reingehen. Aber das stimmt, also ich würde dir definitiv recht geben, in dem Moment fühlt es sich nicht danach an.
Mhm. Ja. Würdest du denn sagen, es gibt so vielleicht so typische Hürden oder Herausforderungen, wenn man der oder die Erste in der Familie ist in einem akademischen Beruf?
Fragst du mich das als Soziologin, als Ehrenamtliche oder als jetzt privat meine Bildung?
Ich glaube, du kannst dir quasi aussuchen, wie du die Frage beantwortest, weil ich denke, du hast dich von allen Seiten damit beschäftigt.
Das stimmt, ja. Also es gibt schon gerade im Studium oder das Klassische, von dem man spricht, mit eben der Sprache, wie man auftritt, in welchen Bubbles. Im Studium spricht man ja viel von der Bubble, in der man sich dann aufhält, wie die so drauf sind und ob man das Gefühl hat, da reinzupassen oder nicht reinzupassen, ob man sich in den Vorlesungen eloquent genug ausdrückt oder ob man sich überhaupt meldet und traut, was zu sagen oder traut, eine Rückfrage zu haben. Das sind die klassischen Themen, die viel auch mit Selbstwert zu tun haben, viel auch mit Auftreten und Selbstverständnis. Ich glaube, dann gibt es auch noch den, was ich finde, gerade im Berufseinstieg sehr, sehr wichtigen Teil, dass es ja einen zentralen Unterschied gibt zwischen Geldverdienen und Selbstverwirklichung. Und je nachdem, welchen Job man eingeht oder machen möchte oder welche Karriere auch, ich habe vorhin ja auch vom Karrierebegriff gesprochen, dass es für mich lange ein Thema war, was ist denn jetzt eigentlich eine Karriere? Und gerade am Anfang vom Studium ging es mir ums Geldverdienen. Da wollte ich mit irgendeinem Nebenjob irgendwie über die Runden kommen, um eigentlich das Ziel des Studiums zu erreichen. Und mit dem Job dann auch an der Uni fing das dann an, dass es mich auch inhaltlich interessiert hat und dass dann dieser Punkt der Selbstverwirklichung und was für einen Fußabdruck möchte ich eigentlich auf der Welt hinterlassen mit dem, was ich tue, dass das immer vordergründiger wurde. Und dann tritt man aus dem Studium in die Berufswelt und ist auch wieder vor der Frage, was mache ich hier eigentlich quasi? Also in welchem Bereich arbeite ich vielleicht auch gerade in den Sozialwissenschaften oder wie bei dir in den Geisteswissenschaften, das wirst du auch kennen, dass ja da jetzt vielleicht auf der einen Seite die Finanzierung steht, wie zahle ich meine Miete, aber gerade in den akademischen Berufen, dass bei einem Bewerbungsgespräch, also niemand setzt sich in ein Bewerbungsgespräch und sagt, ja, ich brauche halt Geld. Das ist ja nicht quasi die Erfüllung sozusagen. Und ja, da einfach für sich auch Antworten zu finden und dann dementsprechend auch Jobs auszusuchen, weil man da ja auch einfach viel Zeit verbringt dann am Ende.
Möchtest du vielleicht noch was dazu erzählen, dass du dazu auch einen Gesprächsraum anbietest in unserer Community?
Ja, ich habe das Ehrenamt wächst ja immer mit und ich bin jetzt seit ein paar Jahren dabei. Ich habe im Studium viel an der Uni gemacht, auch gerade mit der Soziologie und habe mich dann auch mit dem Berufseinstieg gefragt, wo kann ich jetzt wie mich bei Arbeiterkind engagieren? Und mir ist aufgefallen, dass es sehr viele Inhalte bei Arbeiterkind und auch außerhalb gibt zu den Fragen, wie gehe ich in eine Gehaltsverhandlung, welche Fragen können bei einem Vorstellungsgespräch an kommen oder in welcher Branche fasse ich wie Fuß. Und diese soziologischen Fragen von Habitus, von hört das nach dem Studium auf oder bin ich jetzt Akademikerin eigentlich und was heißt das, dass das bisher quasi im Austausch auch noch gar nicht so viel da ist. Und ich wollte da einen Raum schaffen, in dem man sich dann auch auf Augenhöhe austauschen kann und sagen kann, hey, wie ist es dir eigentlich auf der ersten Konferenz ergangen, so erstmals außerhalb von Europa fliegen oder weiß ich nicht, jetzt fällt mir spontan tatsächlich nicht so ein gutes Beispiel ein, aber diese neuen Herausforderungen, Verantwortung zum Beispiel ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, wenn man jetzt Master hat, dann auch dann die entsprechenden Stellen mit den entsprechenden Verantwortungen hat, vielleicht dann auch relativ schnell auch Personalverantwortung, wie man damit umgeht und was alles dazugehört, diese Sachen, sich dazu auszutauschen, auch wie der Berufseinstieg jetzt war.
Ja, und ihr hattet schon ein Treffen im letzten Jahr und wann kommt denn das nächste?
Genau, wir hatten ein Treffen jetzt im November und online und wir werden ein Treffen im Mai haben wieder. Das wird auch dann über die Newsletter verteilt und genau.
Ja, genau. Man kann es auf unserer Website, kann man es natürlich dann auch finden bei den Veranstaltungen. Finde ich wirklich super, also dass du dich so ehrenamtlich engagierst, auch mitzudenken, welche Perspektiven brauchen wir vielleicht noch, welche Räume braucht es noch. Und ich möchte jetzt aber nochmal zurückgehen zu diesem Punkt von, ja, diese Idee, ich möchte mich selbst verwirklichen im Job und auch ich möchte was Sinnvolles tun. Und ich stelle mir die Frage, wie sieht der Fußabdruck aus, den ich auf der Welt hinterlasse? Das ist fast schon eine rhetorische Frage, aber ich nehme an, dass gerade, ich habe am Anfang erwähnt, du hast jetzt ein Startup gegründet, dass das auch so ein Motivationsfaktor und ein Antreiber war für diese Gründung.
Ja, definitiv. Also ich habe mit einer Freundin zusammen mit einer Gründungsidee letztes Jahr angefangen, die eine Art Austauschprogramm anbieten soll zwischen dem privatwirtschaftlichen Sektor und dem Non-Profit-Sektor, um ja Expertise in bestimmten Bereichen auch in den sozialen Sektor zu bringen und gleichzeitig auch ein ja Projekte mit Mehrwert anzubieten für Unternehmen, also einen gesellschaftlichen Mehrwert, gerne auch eben lokal, und deswegen heißen wir auch Blueculture, um so die lokale lokale soziale Sektor zu stärken damit. Und ich habe mich mit einer Freundin zusammengetan, die quasi von der anderen Seite kommt. Ich komme so aus dem sozialen Sektor und sie kommt eher aus dem wirtschaftlichen Sektor. Und das war definitiv auch ein großer Antreiber, dass ich in meiner Arbeit in den verschiedenen Forschungsprojekten gemerkt habe, es gibt so viele gute Ideen da draußen schon. Und man kriegt davon nichts mit oder wenig mit. Also von manchen hört man dann, aber von wenigen. Und ich wollte gerne, dass man mehr aus diesem Sektor mitbekommt, weil da so viele coole Sachen sind. Und teilweise fehlt es dann vielleicht an einem guten Vertrieb oder einer guten Digitalisierung oder einfach diesen Mitteln über die Projekte hinaus, weil viele ja auch dann über Finanzierung, ich glaube, das geht dann auch schon ein bisschen zu viel ins Detail, aber bei vielen NGOs oder in sozialen Projekten, sozialen Organisationen geht es ja oft auch um die Finanzierung und dann finanziert man sich von Projekt zu Projekt und braucht aber vielleicht in der Organisationsentwicklung eigentlich ein bisschen Unterstützung noch, und die wollen wir damit so anbieten.
Diese Situation zu sehen, dass da mehr Austausch gefragt ist, ja, und dass auch verschiedene Unternehmen und Organisationen da voneinander profitieren können, das ist ja das eine. Aber das andere ist, wie kamt ihr dann auf die Idee und auch auf diesen, die zu der Umsetzung, wir gründen jetzt da tatsächlich ein Unternehmen?
Dass wir es tatsächlich machen, war eigentlich mehr so ein Hirngespinst, würde man sagen. Angefangen auf einer Party, und wir hatten so zwei Ideen, die eigentlich ganz gut zusammengepasst hatten. Ich weiß gar nicht mehr, wer dann auf die Idee mit dem Austausch kam, aber es war schon ein wirklich so auch ja dann handwerklich im Endeffekt, so seine Expertise mitzunehmen und mit in die entsprechende Organisation zu bringen. Dass wir es dann tatsächlich umgesetzt haben, auch da vielleicht ein bisschen Glück, vielleicht ein bisschen dann Entscheidung, dass an der Hochschule, an der meine Freundin eben studiert, noch jetzt aktuell im Master in den Endzügen, dass es dort ein Gründungszentrum gibt. Und wir haben uns dann dort beworben um Plätze und haben die dann auch bekommen. Und damit waren wir in der Gründungsförderung, die vor allem erstmal Workshops und ideelle Förderung und Beratung anbietet. Wir sind darüber aber jetzt auch in unsere erste finanzielle Förderung gekommen. Wir sind Teil des Exist-Programms für Frauen seit Februar, also noch gar nicht so lange. Und dadurch haben wir jetzt auch die Möglichkeit, auch finanziell, auch zeitlich, uns intensiver mit dieser Idee auseinanderzusetzen. Also die aufmerksamen Hörer werden gehört haben, dass ich seit letztem Jahr schon dran sitze. Das liegt auch daran, dass wir jetzt eben am Anfang stehen, was auch daran liegt, dass wir es bisher nebenbei gemacht haben und jetzt durch auch da wieder, also so Step by Step, durch diese Förderung mehr Zeit haben und mehr finanzielle Mittel, um jetzt auch diese Austausche auszuprobieren und das mal mit Pilotkunden, wie man dann so schön sagt, zu testen und zu schauen, wie kommt es denn an und was braucht es auch noch.
Mhm. Und das heißt, du hast jetzt so die Situation, einerseits eine Stelle zu haben in einem Sozialunternehmen und andererseits dein eigenes Sozialunternehmen zu gründen. Und wenn es jetzt gut läuft für dich, würdest du dann sagen, na dann mache ich auch nur noch meine Gründung?
Da triffst du auf jeden Fall einen Punkt. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, auch das ist wieder so eine Sicherheitsbedürfnisfrage. Ich glaube, wenn man aus dem, vielleicht liegt es am Nicht-Akademiker-Kontext, vielleicht liegt es auch am, jetzt ist es ja Akademiker, vielleicht auch an dem Selbstvertrauen und der Sicherheit. Im Moment würde ich sagen, bin ich froh um eine Grundsicherung, die ich auch gerne länger beibehalten möchte auf der finanziellen Seite. Auf der ideellen Seite muss ich sagen, dass ich in dem Job gerade extrem viel lerne. Und dementsprechend da sehr viel Spaß dran habe, in diesem Team die Sachen mitzuentwickeln, also in meinem Job. Und auf der anderen Seite die Gründung mir auch einfach Spaß macht, aber diese Austausche relativ komplex sind. Das ist jetzt, ich sag manchmal so lapidar, ohne dass das jetzt andere Businesses auch abwerten soll, aber wir verkaufen keine Postkarten in dem Sinn. Wir haben kein greifbares kleines Produkt, sondern wir haben irgendwie so einen relativ komplexen Vorgang und dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass das so eine schnelle Nummer ist, sondern einfach ein Prozess. Und ich glaube, dass das, ich mag auch diese Abwechslung von verschiedenen Projekten, dass man verschiedene Projekte hat. Und deswegen kann ich mir vorstellen, das jetzt auch so nochmal eine Weile weiterzumachen und quasi in einem Sozialunternehmen zu arbeiten, wie du so schön gesagt hast, und selbst auch ein Sozialunternehmen zu haben. Ich finde die Mischung eigentlich gut. Man lernt viel und man kann auch viel geben.
Ja, es klingt auf jeden Fall so, dass dir nicht langweilig wird. Du hast quasi zwei Jobs und bist darüber hinaus auch noch ehrenamtlich engagiert. Ich freue mich total, dass du uns ein bisschen mit reingenommen hast in dein Studium, deinen Bildungsweg und auch diese Phase des Berufseinstiegs. Das fand ich wirklich sehr spannend, da auch noch mal mehr danach zu fragen. Jetzt hast du natürlich auch als Gast das letzte Wort. Möchtest du vielleicht noch irgendwas loswerden? Habe ich irgendeine Frage nicht gestellt und die hätte unbedingt drankommen sollen?
Eine Frage gestellt, glaube ich nicht, beziehungsweise wir kennen uns ja auch schon lange und wir könnten jetzt auch hier 2 Stunden weiter quatschen, das wäre gar kein Problem von beiden Seiten, aber tatsächlich vielleicht als Abschlusswort ganz gut, was ich hier in meinen Notizen auch noch habe, ist das, was Arbeiterkind trägt, das Mut zu etwas, Mut zum Studium zu haben, was mich im Berufseinstieg jetzt sehr begleitet hat und was ich gerne immer wieder auch mitgebe, ist dieses wirklich mutig zu sein. Also gerade vielleicht auch explizit als Arbeiterkinder, als Frau, als welche Themen einen so begleiten und welche Sachen man so mitbringt, Eigenschaften, den Mut zu haben, sich an Dinge dran zu trauen, an Projekte, an Menschen, an quasi Kooperationen und da ins Gespräch zu gehen. Ich glaube, das ist eine der Sachen, die mir am meisten weitergeholfen haben und mich auch in den letzten Jahren am meisten getragen haben. Und wenn es irgendwas gibt, was ich auf meinem Bildungsweg als zentral sagen würde, dann ist es das, mutig genug zu sein und mutig zu sein, Dinge zu tun und keine Angst zu haben vor dem Scheitern, weil es in den seltensten Fällen wirkliches Scheitern ist, sondern meistens ja auch immer so kitschiges Klinken lernen. Und ja, also das Mut zu, das würde ich auf jeden Fall als Schlusswort eigentlich ganz, ganz gerne mitgeben.
Ja, ist auch ein super Schlusswort. Danke, Stani, danke für das Gespräch.
Sehr gerne, danke dir, dass ich hier sein durfte. Es hat mich sehr gefreut und ja.